Ja, wir haben jetzt im Programm seit einer Viertelstunde den Punkt DAB als Chance im Privatfunk Marktanteile erhöhen. Und bevor wir da einsteigen, vielen Dank, Herr Zorger, vielen Dank, wollen wir Ihnen ein Video zeigen über Wacken. Wacken, das Festival in Wacken, bitte.
Bob, ey, ihr seid die Besten.
Radio Bob ist mein Lieblingssender.
Radio Bob ist ein schweinegeiler Sender. Ihr seid der Hammer.
Radio Bob. Deutschlandweit über DAB Plus und natürlich online. Für jeden Rockgeschmack der perfekte Stream. Jetzt auf radiobob.de.
Ja. Jetzt war ich mit dem Einschenken vom Wasser zu langsam. Gut, wir wollen nun mit privatwirtschaftlichen Hörfunkunternehmen diskutieren und einem Vertreter der Landesmedienanstalten. Vor allem die privaten Veranstalter setzen ihr gesamtes Business auf DAB. Und da ist es schon interessant, was ist ihre Motivation und welche Perspektiven haben sie mit diesem Geschäftsmodell? Ich bitte zu mir nach vorne aufs Podium Herrn Martin Deidenbeck, Geschäftsführer der Sächsischen Landesmedienanstalt, Herrn Willi Schreiner, Geschäftsführer von Antenne Deutschland, Herrn Mischa Salzmann, Geschäftsführer vom Funkhaus Bamberg und natürlich von Radio Bob, Herrn Schmelter, Geschäftsführer von Radio Bob. Ja, nachdem ich mit zumindest drei von vier schon seit über 20 Jahren Zusammenarbeit, wird es mir wahrscheinlich schwerfallen, immer im Sie zu bleiben. Aber probieren wir es mal. Herr Deidenbeck, die SLM ist heute schon mal erwähnt worden, dass sie ein sehr interessantes Projekt auch aufgesetzt hat, Small Scale. Das heißt also, dieses System auch für kleine Räume preiswert den Veranstaltern zur Verfügung zu stellen. Was können, und da kommen die Städte Freiberg, ich weiß noch nicht, wo es ist. Leipzig sagt mir eher etwas. Immerhin, ja. Vielen Dank. Ja, was sind die Erfahrungen damit und was sind die Erfahrungen mit diesen Projekten und können die wirklich auch eventuell Beispiel sein für andere Regionen, wo eben kleine, lokale, regionale Veranstalter in DAB auf Sendung gehen können?
Also wir hoffen, dass das Ganze wurde bei uns angestoßen von der in Deutschland sehr stark verbreiteten Diskussionen, dass DAB nicht das geeignete Medium oder der geeignete Verbreitungsweg für kleinere Räume ist. Und dann habe ich mir angeguckt, was macht die Ofcom? Die hat ja in den vergangenen Jahren in 10 Gebieten in Großbritannien diese Small-Scale-Trials durchgeführt. Und das war so erfolgreich, dass das mittlerweile im Regelbetrieb auf bis zu 100 Gebiete ausgedehnt werden soll. Und dann haben wir gedacht, warum versuchen wir das nicht einfach mal bei uns? Und dann habe ich das im Medienrat vorgetragen. Der Medienrat hat gesagt, okay, können wir machen. Aber wir realisieren das nur, wenn es an jedem Standort mindestens 5 Bewerbungen gibt. Und da war ich zu Anfang, was Freiberg angeht, also das liegt im Erzgebirge, und hat 40.000 Einwohner, war ich auch ein bisschen skeptisch, ob sich da tatsächlich 5 bewerben werden. Dann haben wir das ausgeschrieben. Und wir hatten für Leipzig so viele Bewerber, dass wir tatsächlich ein Auswahlverfahren machen mussten. Und wir haben den Multiplex in Freiberg auch mit 12 Programmen voll. Wir arbeiten jetzt nicht ganz so small scale wie die Kollegen in Großbritannien. Die machen das mit 100 Watt und SFNs und kriegen deswegen keine besonders gute Inhouse-Versorgung hin. Für uns war ganz essentiell, dass die Inhouse-Versorgung gut ist. Deswegen arbeiten wir in Leipzig mit 2,5 kW. Das ist schon eine andere Hausnummer. Und zwar aus 150 Meter Höhe. Wir haben eine wirklich vorzeigenswerte Reichweite. Das geht also im Norden, da kommt dann sowas wie Dessau oder Halle. Ja, sagt das? Ja.
Kenn ich.
Und das wird alles erreicht. Also im Großraum Leipzig knapp 1 Million Einwohner mit 2,5 kW. Und das Konzept sieht so aus, dass wir in den 24 Monaten, wo das die SLM fördert, wir quasi den Invest plus die Verbreitungskosten zahlen. Nach 24 Monaten ist die Antenne und der Sender bezahlt und der Netzbetreiber ist dann in der Lage, von den Veranstaltern, die drauf sind, nur noch die reinen Verbreitungskosten zu nehmen. Und das liegt nach der Kalkulation pro Programm für Leipzig bei 300 Euro im Monat.
Also das hört sich an wie eine Blaupause auch für andere Regionen, wo zumindest unterhalb des landesweiten Radios Lokalradio preiswert veranstaltet werden kann über DAB-Technologie. Ja, und Sie sagen, die Nachfrage ist höher als erwartet letztendlich.
Ja, wir haben mittlerweile, ich hatte gesagt, in Freiberg haben wir 12 Programme im Multiplex. Wir haben mittlerweile Anfragen, was denn mit den anderen drei Plätzen ist. Und auch da haben wir jetzt wieder so viele Anfragen, dass wir ausschreiben werden. Also es wird in Freiberg eine zweite Runde Ausschreibung geben und wir werden auch diesen Multiplex voll bekommen. Mhm. Wie sich das Ganze dann nach der Förderperiode am Markt refinanziert, also da sind jetzt in Freiberg 4, 5 lokale Programme auf Sendung gegangen, von denen es, die es vorher nicht gab. Mhm. Wie die sich am Markt refinanzieren, muss man sehen, aber das werden die durchkalkuliert haben. Und die Verbreitungskosten, wie gesagt, die 300 Euro pro Monat, die galten für Leipzig. In Freiberg ist es ein ganzes Stück günstiger, weil die nur mit 500 Watt auf Sendung sind. Das wird sich zeigen.
Da bin ich gleich bei Förderung des privatwirtschaftlichen Engagements, was sicherlich als Einstiegshilfe auch von den Landesmedienanstalten irgendwo mit erwartet wird. Aber das ist nicht Aufgabe aller Landesmedienanstalten. Da gibt es ja auch gesetzliche Unterschiede. Wer fördern darf und wer nicht?
Jein. Also erstmal ist wichtig, wir haben eine Frist noch im Rundfunkstaatsvertrag, da müsste man dringend ran. Da steht noch 2020 drin mit der Infrastrukturförderung im Paragraph 40. Aber ich glaube, das ist schon auf dem Schirm der Länder, dass das möglichst schnell erweitert wird, weil wir da noch längst nicht fertig sind mit dem Aufbau. Auf Grundlage dieser Vorschrift könnten das alle Landesmedienanstalten machen. Aber genau, also die Prognose unserer Einnahmen, und es sind ja auch nicht alle Landesmedienanstalten gleich gut ausgestattet, Vorwegabzug und so weiter und so fort, das ist nicht allen Landesmedienanstalten möglich. Und wir können es auch, wir haben Anfragen gekriegt aus Dresden, das liegt so eher Richtung, ne?
Martin, jetzt wird's langsam.
Und die haben auch nachgefragt, warum macht ihr das denn nicht bei uns auch? Da hätten wir sicherlich auch einen Multiplex voll bekommen, aber da sind dann der SLM dann auch irgendwann Grenzen gesetzt.
Ja, okay. Was würde jetzt eine Landesmedienanstalt SLM Zweiflern sagen, jetzt aus dem privaten Hörfunk? Sie sagen, ich gehe nicht in DAB, es rechnet sich nicht. Welchen Ratschlag würden Sie ihnen geben, gerade aufgrund Ihrer Erfahrungen, die Sie jetzt da in diesen lokalen Gebieten gemacht haben? Sie machen ja auch zusätzlich landesweites Radio über DAB, oder?
Nein, das ist, also Sachsen ist leider eines der Länder, wo wir noch keinen privaten Landesmux haben. Aber die Veranstalter haben großes Interesse daran. Es gibt Gespräche mittlerweile. Wir schauen, wie wir es realisieren können. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie man es machen kann. Entweder Einzelplätze ausschreiben, wie wir es im ersten Bundesmux gemacht haben, oder einen Plattformbetrieb ausschreiben, wie wir es im zweiten Bundesmux gemacht haben. Beides hat Vor- und Nachteile. Aber es gibt da zurzeit Bestrebungen. Und also unsere, wir haben zwei große Familien und ein paar kleinere dazu. Alle haben Interesse daran, das zu machen. Was das Problem ist, und das ist ja vorhin in der Runde schon angesprochen worden, es ist nicht so einfach möglich, die UKW-Landschaft, wie sie jetzt existiert, 1:1 abzubilden. Das funktioniert nicht. Also wir haben zurzeit die beiden landesweiten, die großen landesweiten Hörfunkprogramme auf UKW, arbeiten mit 6 großen Sendestandorten auf UKW und die schalten zu Werbezwecken auseinander. Wir haben aber nur 3 Kacheln in DAB. Das heißt, das geht so einfach nicht. Da gibt es zurzeit bei Professor Reimers in Braunschweig mit der NLM und dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ein Projekt, um zu testen, inwieweit das geht mit der Auseinanderschaltung. Aber hundertprozentig wird das, ohne dass man in der Mitte im Grenzbereich Hörer verliert, nicht funktionieren.
Komme ich weiter zu Willi Schreiner. Die Frage muss kommen, Willi. Wie ist der Stand zum zweiten bundesweiten Multiplex? Ihr habt euch drauf beworben. Ihr habt eigentlich den Zuschlag erteilt. Warum sendet ihr nicht schon lange?
Ja, weil der Parkplatzbesitzer die Schranke nicht richtig geöffnet hat. Nein, Spaß bei der Seite, weil das Spiel mit dem Parkplatz. Der Parkplatzbesitzer ist ja die DLM in dem Fall. Ja. Und wir sind beim Einparken, ja, wie wir gehört haben, angeschrammt. Wir haben aber das Auto nicht gefahren. Das war Selbstfahren. Das möchte ich schon betonen. Das war ein 5G-Versuch. Was ist? Zwei der unterlegenen Wettbewerber haben geklagt, völlig normal. Und der Sofortvollzug der Lizenz wurde jetzt mal noch nicht möglich. Es ist andererseits wieder Aufgabe, dass man den auch erfüllt. Und wir sind sehr froh, dass jetzt das Verwaltungsgericht Leipzig darüber entscheiden kann, nachdem der Letzte auch gesagt hat, okay, ich will keine geschwärzten Akten. Da muss man ja zustimmen, weil sonst geht es zur nächst höheren Instanz, OVLG, wie das heißt, OVG, wie sieht das aus? Ich hoffe, dass das schnell kommt. Die SLM als zuständige Behörde, das sage ich jetzt nicht, weil der Herr Deitenbeck neben mir sitzt, engagiert sich sehr, dass das Verfahren auch zügig durchgeschoben wird. Denn es geht schon um sehr viel bei den zweiten Bundesmucks. Wir wissen, wenn diese Programme starten, ob die eigenen oder die fremden, wird das für die Penetration und für die Beförderung von DAB Plus insgesamt sehr, sehr wichtig sein. Auch der erste Mucks hat das Entscheidende bewegt und der zweite kann zusätzlich was in den Märkten bewegen, wenn da plötzlich 16 neue Programme aufgelistet sind. Ich habe hier ein P. Jetzt glauben Sie alle, das ist Parkplatz. Nee. Das heißt Power. Wir tun was. Ich sage Ihnen ganz offen, wir bereiten uns vor. Sobald das Gericht die Eilentscheidung hat, werden wir die intensiven Startbemühungen, die bereits laufen. Ich habe heute nach Räumen geguckt in Berlin. Berlin wird der Sitz sein des Unternehmens. Ich habe es vorher gesagt, wir suchen nach Mitarbeiterinnen, Kollegen und Kollegen. Wir können natürlich keine doch Vertragsmustertexte können wir vorlegen, aber noch nicht schreiben, wann es losgeht. Aber wir haben Berater bereits an der Seite, die uns jetzt helfen, auf die Vorbereitung zu kommen. Und es verzögert sich etwas, aber ich bin mir sicher, nächstes Jahr ist der volle Start möglich. Fragen Sie mich nicht nach dem Tag, es wird nicht der 1. Januar sein, der volle Start möglich. Aber Sie haben allein bei Räumen gewisse Zeiten zu beachten, wann kann jemand die neue Rigipswand einführen und. Auch die Technik bedarf einer gewissen Zeit oder Media Broadcast, unser Dienstleister in dem Fall auch, kann die Antennen ja erst bestellen, wenn eine gewisse Rechtssicherheit besteht. Und ich glaube, 6 Monate vom Bestellen bis zum Aufbau muss man jedem technischen Dienstleister gewähren. Denn man sieht auch bei der UKW-Diskussion, auch wenn die Antennen schon stehen, ist gar nicht so einfach, dass der Betrieb läuft.
Ja, Willi,
bei uns ist das Neues noch.
Das heißt also, wir haben jetzt gelernt, heuer wird es wahrscheinlich mit einem großen Start nichts mehr. Ob man reingleiten kann, wird man sehen. Aber jetzt 10 bis 16 Hörfunkprogramme bundesweit, macht man sich jetzt in der privaten Hörfunkszene ja nicht nur Freunde. Ich gehe ja mal davon aus, dass das Unternehmen Antenne Deutschland, auch nicht für altruistisch unterwegs ist, sondern es will ja Geld verdienen. Das heißt, kommen da schon Reaktionen aus dem Markt? Ist es eine Marktbelebung oder ist es sogar eine Okkupation und eine Gefahr für den bestehenden Markt?
Also eine Gefahr für den Markt sehe ich nicht, denn wenn man nichts wagt, gewinnt man auch nichts. Beispiel die Einführung des privaten Rundfunks, da haben damals bestimmte Gruppen, ob öffentlich-rechtliche oder Zeitungsverleger, gesagt, alles stürzt zusammen. Alles wird schlimmer. Es ist nicht schlimmer geworden, ganz im Gegenteil. Alle sind gewachsen. Wir machen das auch, weil wir Erfahrungen im Hörfunk eben haben, aber auch im Online-Bereich. Ich möchte wirklich betonen, für uns als Familienunternehmen ist Audio, Radio und Online zusammen. Und das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Auch wenn wieder das Buch der DLM jetzt zeigt, in Bayern beispielsweise die Online-Erlöse bei den bayerischen Sendern so bei 1,5% ungefähr liegen, wenn ich es richtig habe. Bei den lokalen etwas höher als bei den landesweiten sogar oder umgekehrt, das weiß ich jetzt
aber
nicht.
Aber bundesweit sind es 2,5.
2,5. So, beides wird wichtig sein. In Städten wird die ganze WLAN-Problematik und Alexa durch Radioprogramme gefüttert werden können. Alexa ist ja kein Sender, ist ein besserer Lautsprecher, ein sehr intelligenter Lautsprecher. Das vergisst man immer. Und WLAN ist eine wunderbare Technologie, um die Lautsprecher auch zu füttern. Und zweitens ist aber die terrestrische, kostenlose Nutzung von Programmen ein ganz entscheidender Erfolg für die nächsten Jahre. Ich glaube, viele ergötzen sich jetzt an der 5G-Diskussion, um abzulenken, dass sie was anderes verschlafen haben. Also wir haben als Unternehmen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, 1982, 80, ja, 76 angefangen, BTX kennenlernen dürfen. Müssen. Ich selbst war noch dabei, weil wir so ein Gerät gekauft haben, Teletel hieß das, glaube ich, in Frankreich. Minitel. Eine Erfolgsstory. Wir haben ein ähnliches Gerät aus Großbritannien gekauft. Wir haben das erste elektronische Telefonbuch gemacht. Wir kommen aus dem gelben Bereich. Es war ein Riesenflop alles. Finanziell überhaupt nicht interessant. Aber wir haben wahnsinnig viel gelernt. Und wir hätten uns nie getraut, später dann das erste elektronische Telefonbuch wirklich zu programmieren. Für die DT Medien heißt das jetzt. Wir haben im Online-Bereich sehr frühzeitig was investiert. Natürlich zahlt man drauf. In bestimmten Punkten. Aber man gewinnt auch. Und dieses ist wichtige Hörfunk ist ganz entscheidend, im Teil des Audiomarktes dabei zu sein. Die kostenlose terrestrische Versorgung. Ich glaube nicht an das Märchen, dass in den nächsten 5 Jahren über LTE oder 2030 5G von Berchtesgaden bis nach Schwerin, hoffentlich weiß er das, wo Schwerin liegt, drahtloses Radio zu hören ist. Und zwar durchgehend, flächendeckend. Und das, was die deutsche Medienpolitik gemacht hat mit dem zweiten Bundesmux, schon der erste war ein wirklich faszinierender Schritt, ist einzigartig. Man muss sich vorstellen, man darf als privates Unternehmen bundesweite Programme veranstalten und darf zugleich Wohnungen vermieten für Programme. Natürlich denkt man ans Geschäft, aber zuerst muss man über Content was entwickeln und wir haben auch den Mut und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin nervös dabei, ein erstes News-and-Talk-Programm nochmal zu versuchen. Alle Programme in diesem Genre sind privat gescheitert. Und die öffentlich-rechtlichen Sender machen das sehr, sehr gut, sind eine große Steilvorlage für uns. Aber da hinten sitzt mein Freund Gerd Penninger, der denkt den ganzen Tag nur noch an das Format, wie wir das machen können. Wir brauchen da gute Journalisten. Die Technologie ist da. Aber ob es ein Erfolg wird, kann ich Ihnen heute nicht prophezeien. Und das bietet aber nur die Chance von DAB+, Spartenprogramme zu machen. Wir werden sicherlich vielleicht einmal 24 Stunden nur ABBA spielen können und nächsten Tag 24 Stunden wegen Herrn Deitenbeck nur Rock. Das kannst du in einem normalen Mainstream-UKW-Programm, das für ein ganzes Land denken.
Meine Damen und Herren, wenn ich den jetzt weiterreden lasse, der redet noch eine Stunde
zu. Ende. Das heißt nicht parken, das heißt Power. Danke.
Vielen Dank, Willi. Mischa Salzmann, du bist ja eigentlich ein Frischling in DAB. Wir haben bei euch in Oberfranken DAB für ein großes Gebiet aufgeschaltet. Unter diesem großen DAB-Gebiet habt ihr 5 Lokalradiosender in FM, UKW, die nie im Wettbewerb zueinander standen, weil sie ja gebietsmäßig abgegrenzt waren. Aber ihr habt ja die Grenzen eigentlich eures Gebietes über Internet ja schon verlassen. Der Stream ist ja weltweit empfangbar. Jetzt habt ihr ein größeres Gebiet für alle 5 Programme. Wie handelt ihr jetzt das in Bayern und zwischen Bamberg und Hof? Und da kenne ich mich aus.
Also ich kann Ihnen verraten, warum man sich da auskennt. Bei uns kennt man Orte ab 500 Einwohnern, weil dort üblicherweise eine sehr gute Brauerei ist. Die höchste Brauereidichte in Oberfranken. Also Tiefenellern kennt er zum Beispiel. Da gibt es eine Brauerei. Aber zum Beispiel, deswegen unterschreibe ich das, was der Willi Schreiner gesagt hat, ein Hauptproblem, das wir in Oberfranken haben, ist die Topografie. Es ist eben genau nicht so einfach wie in München oder Berlin auf einem hohen Fernsehturm. Eine große Menge an Einwohnern mit einem Programm mit relativ einfachen Mitteln auch kostengünstig zu erreichen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich nenne jetzt mal die Sendernetze in Coburg und Bamberg. Das sind im Prinzip die Brosamen in UKW, die wir hatten, mit einer schlechten Versorgung in der Randlage. Und jetzt ist es so, dass wir durch DAB Plus über unser eigentlich ausgewiesenes Empfangsgebiet, um ein Beispiel zu machen, eines ist das Funkhaus Bamberg, das ist, sind rund 400.000 Einwohner, die man da erreicht. In ganz Oberfranken reden wir über 1,1 Millionen knapp. 5 Funkhäuser gibt es dort und jeder hat ein eigenes Empfangsgebiet, Bamberg, Forchheim, Fränkische Schweiz. Und ich hatte immer das Problem mit UKW, dass ich zwar vor Ort der Erste war, häufiger da war, näher dran war, die Themen auch gekonnt habe, aber immer das Problem hatte, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, in dem Fall stimmt halt so, halt 4-mal Bayern 2 zu hören war und dann erst irgendwann mal wir. Das heißt, wir haben einen extremen Wettbewerbsnachteil gehabt durch die UKW-Verteilung. Die ist im Moment noch nötig. Wir können das jetzt, ich denke, abkürzen, aber es wird, denke ich, so laufen, dass wir, weil es eben frei empfangbar ist und weil auch Mobilfunknetze in Oberfranken an vielen Stellen, ich pendel ja häufig zwischen den 5 Standorten, ich kann dann auch auf der Autobahn überall sagen, wo der Sendeabbruch ist. Das ist nicht nur in Tiefenellern der Fall, sondern auch in den großen Städten. Also ich will damit sagen, es gibt auch keine vergleichbare Technik, mit der wir alles erreichen können, und das ist jetzt mit DAB Plus genau der Fall. Wir haben Hörer plötzlich in Nürnberg, die Pendler, die morgens auf dem Frankenschnellweg, der heißt zwar so, aber man fährt da so mit 60, das heißt, die Hördauer verlängert sich. Morgens halt Pendlerstau, es ist klar, die Metropolregion Nürnberg zieht natürlich an, aber die interessanten Informationen haben wir mit Radio Bamberg zum Beispiel und ganz viele oder wollen Basketball hören oder. Wir haben also ganz viele Hörer, die wir jetzt in Nürnberg dazugewinnen. Umgekehrt wird es genauso sein, also es wird sich ungefähr ausgleichen, und für die Vermarktung selber ist es natürlich spitze, weil ich jetzt mein gesamtes Sendegebiet plus ein großes Sendegebiet darüber hinaus, also die ganzen Pendlerproblematiken nicht mehr habe, dass ein Sendeabbruch da ist. Wenn er da ist, dann ist er zu 100% da. Die meisten haben aber jetzt einen deutlich besseren Empfang. Das heißt, wir haben mit DAB Plus auf einem relativ lokalen, kleinen Markt Wettbewerbsgleichheit mit allen Mitbewerbern in im technischen Bereich. Und das ist für uns der Riesenvorteil bei relativ moderaten Kosten. Da können wir gerne auch drüber reden, aber die terrestrische Verbreitung, kann ich ja sagen, liegt zwischen für ein Funkhaus wie Hof, das eine relativ kostengünstige oder effiziente Sendenetztechnologie hat in UKW, bei rund 100.000 Euro in Coburg mit diesen ganzen kleinen Sendern und dem großen Aufwand bei deutlich schlechterer Leistung, bei fast dem Doppelten. Und was kostet ein DAB Plus Sender im Jahr? Also im Moment noch gefördert. Übrigens, das Abschaltdatum sollen wir nicht mehr nennen. Ich plädiere für die Einführung des Wortes Voldemort. Das darf man auch nicht sagen. 5 Jahre gibt es eine Förderung, und man kann jetzt daraus interpretieren, dass es jetzt in Bayern in 5 Jahren soweit sein soll, dass man vielleicht darüber nachdenkt, nicht mehr allzu lange eine Förderung zu verlängern. Also ich kann nur sagen, mit jedem Digitalradio, das wir auch natürlich massiv bewerben. Wir haben unsere Morgenmoderatoren in den Elektromarkt gestellt. Der hat die Hand signiert und eingestellt auf unseren Sender. Den haben wir gebrandet. Da gab es dann auch mal was zu beweisen dem Elektromarkthändler. Bin gleich fertig. 40 Radios in 2 Stunden. Schafft ihr das? Haben wir geschafft. Also es war wirklich interessant. Die haben jetzt alle signierte Küchenradios. Das nächste Mal kaufe ich technisch ein besseres Gerät. Da habe ich jetzt da draußen mich schon umgekehrt. Insofern habe ich was dazugelernt. Aber natürlich unterstützen wir das, weil es uns im Wettbewerb stärkt.
Kann man diese Größe Reichweite jetzt auch verkaufen?
Ja und nein, es gibt einen Nachteil, diese großen Kacheln, die schon angesprochen waren. Also ich mache jetzt ein Beispiel, ich habe 5 einzelne Programme in UKW, die tatsächlich regional, also lokal verbreitet sind. Und dann habe ich ein Galaxy-Programm, das geht über ganz Oberfranken, das ist dann plötzlich eine Reichweite von 1 Million, da erreicht man dann im Prinzip über den Preis einen, ich sage jetzt mal, die Dönerbude in Kulmbach, der kann sich nicht ganz der braucht nicht Oberfranken in der Werbung, weil kein Bayreuther fährt für einen Döner nach Kulmbach, auch nicht für ein Bier, die haben selber welches. Also da muss man einen Preis finden und verliert gewisse Kunden, dafür gewinnt man andere dazu, weil man eben plötzlich in der technischen Verbreitung deutlich besser unterwegs ist. Also ich würde sagen, es hält sich die Waage. Es geht ein bisschen zu Lasten der ganz kleinen Kunden, die sich das dann nicht mehr leisten kann, oder man muss für die andere Angebote finden.
Vielen Dank, Herr Salzmann. Herr Schmelter, wir haben gerade einen tollen Clip gesehen von Wacken. Es war natürlich nicht gestellt, das war wahrscheinlich alles spontan von den Teilnehmern an diesem Rockfestival. Ist das eine Möglichkeit, neue Sender bekannt zu machen, indem man wirklich rausgeht zur Off-Promotion, dass man zu Events geht und da überhaupt mal den Sender bekannt zu machen, Radio Bob?
Ja, ich bin erstmal sehr dankbar, dass wir den Film kurz zeigen konnten und vielleicht auch den einen oder anderen hier mal kurz wachrütteln mit lauter Rockmusik. Das wäre klar geworden nachher, das sind die mittags um 12 immer die Hells Bells läuten, das sind die, weshalb sich ein DAB-Radio erst recht lohnt, weil wenn man die Boxen richtig aufdreht, auch die gute Klangqualität dann irgendwann zu Trage kommt. Ja, definitiv ist das ein ganz toller Weg, um zu zeigen, wie man als Marke aufschlägt. Und das ist etwas, was, glaube ich, in dem Video auch gut herausgekommen ist, dass wir mittlerweile Hörer, das ist ein Festival in Schleswig-Holstein, in Wacken, wo wir gerade allein im Dialekt Rockfans aus ganz Deutschland hören durften. Und das ist genau das, was eben dieses Phänomen DAB Plus ausmacht. Wir sind Radio Bob als kleiner Rock'n'Pop-Sender in Hessen mit einer überschaubaren Frequenzsituation vor Jahren mal gestartet und haben dann eben im August 2011 auf dieses Pferd DAB Plus gesetzt und uns seitdem als nationale Marke aufbauen können. Und das ist genau das, was wirklich das Tolle daran ist. Wir gewinnen immer mehr Hörer deutschlandweit. Wir kriegen immer mehr Feedback, sei es aus NRW, aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus ganz anderen Bundesländern, die sagen, das ist ein tolles Radioprogramm. Ihr steht bei uns auf der Baustelle mit dem Ding und ihr rockt unseren Tag. Und das ist eben etwas, was uns wirklich Mut macht und zeigt, wie sehr man diesen Verbreitungsweg weiterhin nutzen sollte, um sich als nationale Marke dadurch eben auch aufzubauen und dann natürlich diese Vehikel nutzen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, um zu sagen, wir zeigen dann auch Nase und sind dann eben der Hörfunkpartner vom Wacken Open Air oder von jede Menge andere Festivals und können darüber einmal das Programm, aber eben auch DAB Plus generell transportieren und den Leuten näher bringen.
Ist DAB, also bei UKW setzt ja nun fast jeder auf Mainstream, ist DAB auch die Chance für Zielgruppenprogramme von der inhaltlichen Seite her, so wie Sie es eins veranstalten?
Ach, das würde ich jetzt so noch nicht mal unbedingt sagen. Natürlich ist es dadurch, generell ist alles, was an Vielfalt da ist, ist ja toll, ne? Also DAB Plus bietet einfach den Mehrwert, dass wir mehr Vielfalt anbieten können, dass wir mehr Programme haben. Deshalb freuen wir uns ja auch auf einen möglichen zweiten Multiplex, dass man sagt, jawohl, da sind noch mehr Programme. Es geht insgesamt weiter. Das ist ja erstmal toll. Ob das jetzt zielgerichtet für die jeweilige Zielgruppe so steht, wird man irgendwann sehen. Das ist wahrscheinlich über Internet noch viel genauer aussteuerbar, als dass man da sagen kann, wir bieten zum Beispiel über 20 Streams in einer App, wo man genau sagen kann, okay, wer auf Mittelalter-Rock steht, der kann auch das hören, wenn er will. Oder wer eben eher auf Kuschelrock steht, der findet bei uns auch noch was.
Ja. Die Frage der Vermarktung natürlich ist auch eine. Letztes Jahr wurde häufig und heftig diskutiert, die Vermarktung und die Messung der Reichweite. Sind Sie jetzt mit den Ergebnissen, die über die MIP Audio da erzielt wurde, und die Integration auch der DAB-Reichweiten, sind Sie da zufrieden? Ist das nur ein erster Schritt oder ist das schon das Ziel?
Nein, ich glaube, das ist jetzt erstmal ein erster Schritt. Jetzt müssen wir auch erstmal sehen, wie geht das jetzt überhaupt weiter. Wir haben über die Jahre schon sehen können, dass wir bei der noch ganz normalen Ausweisung auf jeden Fall an nationaler Bedeutung und auch Reichweite zugelegt haben, dass der sogenannte Overspill dadurch auf jeden Fall erstmal bedient wird, dass wir sehen, oh ja, das ist ganz klar auf DAB Plus zurückzuführen. Die Autos werden damit, vorhin haben wir es gehört, 40% der Neuwagen werden damit ausgeliefert. Das heißt, die Leute fahren jetzt mit DAB Plus und dadurch auch automatisch mit unserer Marke, mit Radio Bob im Ohr irgendwo durch Deutschland. Wie das dann letztendlich mit den neuen Ausweisungen und mit der Zusammenführung dann noch funktioniert, ich glaube, da müssen wir jetzt noch mal ein Jahr ins Land ziehen lassen, um dann vielleicht genauer darüber reden zu können.
Herr Schmelte, es war jetzt nicht abgestimmt, aber Sie haben das Stichwort Auto gesagt. Ich danke sehr herzlich für die kurze Diskussion über Engagement in DAB von privaten Hörfunkveranstaltern und möchte nun überleiten. Bitteschön. Applaus